Hier ist José, das Literaturmagazin als Podcast von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern, Folge 2. Das Land, das ich suche, muss tief in mir selber sein. Die fast vergessene Dichterin Lina Stab. Über sie und ihre Texte reden heute Kerstin Bachtler, Redakteurin und Moderatorin des SWR und seit 20 Jahren Lyrikperformerin, unter anderem mit Texttaxi. Sie hat als Schwerpunkt beim SWR Kultur und Literatur. Dann ist hier noch die Lehrerin und Germanistin Stefanie Schmoll und Theo Schneider.
Traumritt. Lange war ich vom Bergsturz der Tage begraben, unterm Geröll der Stunden erstickt und versteint. Ich will mein Traumross satteln. Ich will in die Sterne traben. Groß ist die Nacht und ein himmlisches Feuer scheint. Hinter mir flattert der dunkle Mantel vergessen, brausend von allen Winden der Welt gebauscht. Zauberisch klirrt mir das Zaumzeug. Unermessen fliehen die Straßen. Wer hat mir die Länder vertauscht? Ich weiß nicht, wohin mich die rasenden Hufe tragen. Ich locke das Echo. Noch keines der Länder war mein. So muss ich den endlosen Weg zu meinem Herzen wagen. Das Land, das ich suche, muss tief in mir selber sein.
Das Land, das ich suche, muss tief in mir selber sein. Könnte dieser Schlussvers aus dem Gedicht Traumritt nicht über dem ganzen Schaffen, über dem Leben von der Lina Stab stehen? Große Stille.
Ja, aber ich finde, es ist nicht so einfach zu beantworten, sondern man muss drüber nachdenken, weil man eigentlich es in jedem Gedicht findet, diesen Moment der Suche. Selbst wenn es ganz kleine Naturgedichte sind oder eine Beschreibung von einem Bild oder von einem Musikstück. Ich finde, das, was sie tut, ist, dass sie immer suchend an diese, ja, an ihre Themen herangeht. Also sie tastet sich immer heran, ganz zart, ganz vorsichtig. Mhm. In manchen Texten sagt sie auch, dass sie das genau tut, beim kleinen Lied vom jungen Gras zum Beispiel, das hören wir ja nachher noch. Aber das ist eigentlich genau tatsächlich der Vorgang, ihre Methode, sie sucht nach etwas, was wir als Leser oder Hörer auch nur finden können, wenn wir ihr genau zuhören und versuchen zu folgen. Das Gefühl habe ich dabei. Deswegen ist das nicht so einfach zu beantworten.
Ja. Für mich ist es auch so ein, ja, so eine Innerlichkeit, die da schon anklingt. Also auch dieser Rückzug ins Innere. Aber es ist für mich auch nicht allein diese Weltflucht, sondern es ist auch dieses, aus diesem Inneren heraus dann diese Bilder zu schaffen, was sie mit ihrer Lyrik dann macht. Also dieser Rückzug von der Welt, es braucht sie, um diese Bilder dann auch zu entfalten vielleicht, ja.
Sie sucht ja aber nichts in der Welt, ne? Sie sucht das in sich selbst, in ihren Gefühlen, in ihren Gedanken, in ihrer Vergangenheit auch oft, ja. Also das sind eher, spirituelle Räume.
Es ist in allem so ein philosophischer Ansatz auch drin, aber immer, wie du auch sagst, sehr vorsichtig, sehr behutsam und sehr tastend und auch immer der Wille, glaube ich, nichts falsch deuten zu wollen, also nicht zu schnell, ne? Mhm.
Wir gehen mal zur Biografie, damit einfach man weiß, wer sie faktisch war. Also sie wurde 1901 in Neustadt an der Weinstraße, das damals noch Neustadt an der Haardt hieß, geboren, als Tochter eines Steinmetzes. Der Vater war wohl Grabsteinbildhauer, ja. Und nach der Volksschule in Neustadt, einer weiterführenden Schule, Gymnasium gab es damals noch nicht, hat sie übrigens schon als 15-, 16-Jährige erste Gedichte geschrieben und die auch veröffentlicht, also in Zeitungen und Zeitschriften, die, ja, wie das damals halt so die Stimmung war, ziemlich patriotisch gewesen sein müssen, aber nicht nur. Es ist kein Wunder, als sie diese Gedichte veröffentlicht hat oder geschrieben hat, da begann gerade der Erste Weltkrieg. Also wer soll da keine patriotischen Gedichte schreiben? Also egal.
Sie setzt sich, glaube ich, einmal wirklich in eine Rolle von einem Soldaten und schreibt wirklich aus dieser Sicht. Das fand ich ganz faszinierend. Also
und dann mit 19 veröffentlicht sie schon ihren ersten Gedichtband, Erdachtes und Vollbrachtes heißt der. Das ist 1920 in einem Neustädter Verlag. Und Bruno Hein weist darauf hin. Ich kenne diesen Gedichtband übrigens nicht. Ich weiß nicht, ob er in der Bibliothek erhältlich ist, antiquarisch nicht. Ach, da liegt er. Ja, das sind eben nicht nur diese patriotischen, so patriotische Sachen drin, sondern sind auch Gedichte drin, die sich stark vom Expressionismus.
Also dieses Erdachtes und Vollbrachtes haben wir hier in einer Ausgabe von, ja, von 1920, scheint was Originales.
Das ist die Originalausgabe.
Meine Wahnsinn. Eltern in Dankbarkeit zugeeignet und alles in Fraktur geschrieben. Und da sind so, also ein Kapitelblock ist überschrieben mit Volk in Kampf und Schmerz. Da kriegt man ja schon Gänsehaut, man ahnt, worauf es rausläuft. Aber es sind dazwischen tatsächlich, also ich finde, überraschend reife und sehr schöne Gedichte, die ich jetzt bei so einer jungen Frau gar nicht, also ich hätte diese Tiefe da gar nicht vermutet. Also ihr Talent ist absolut in dem ersten Gedichtband schon total zu erkennen. Und die Mischung finde ich ganz merkwürdig.
Muss ja mit 16, 17, 18 geschrieben haben, wenn der Gedichtband erschien, als sie 19 Jahre alt war. Ja. Hast du eins gefunden, das du vorlesen möchtest oder könntest?
Sie hat hier ein Gedicht, das heißt Landschaft. Und das fängt so an: Durch tausendfaches Grün trägt mich sacht der Zug, als ahn er, dass all meine Sinne nur ungern gehen. Ich neige den Kopf hinaus in die wellenhaft wogende Luft und lasse ein Sommerlied um meine Stirne wehen. Es ist gewoben aus Duft und Farbe und Klang. Die Landschaft ist wie die See bei ruhigem Gang. Wellen sind die Linien der Hügel, zu Wellen wählt der Wind das Korn, Wellen der Wolken weiße Flügel, und die Nachen darinnen des Mondes Horn. Und das geht noch ein bisschen so weiter. Also ich finde, da sieht man schon, also es ist natürlich eine sehr strenge Form und ein strenger Reim. Das kann sie später besser. Aber dieses analytische, in die ganz kleinen Details gucken, so hinter wirklich dieses schwebende Moment, sehe ich da, höre ich da drin auch schon. Genau, also aus dem Zug den Kopf strecken in die wellenhaft wogende Luft. Genau das ist doch das, was passiert, wenn man, als es noch Züge gab, wo die Fenster noch aufgingen. Aber sie ist eine ganz genaue Beobachterin, die sofort immer diesen Schritt schafft, das Beobachten umzusetzen in das, was macht es mit mir?
Alle Sinne werden da ja auch angesprochen bei ihr und sie vermischt das so. Und am Anfang habe ich gedacht, so, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gesagt, ja, so manches ist so akromantisch und so. Und wenn man dann aber tiefer reingeht, sieht man eigentlich, dass da noch viel mehr dahinter ist. Sie hat natürlich, das eine hat sie natürlich auch, aber das andere finde ich viel prägender bei ihr, dieses sehr, sehr leichte, eben unentschiedene, diese schwebende, ja.
Das ist so eine synästhetische Wahrnehmung, die dann auch im Gedicht umgesetzt wird, was man eigentlich ganz selten findet. Normalerweise spezialisieren sich die Autoren so auf eine Richtung, aber dass sie alles zusammenbringt und dann auch schafft, auf den Punkt in zwei, drei Zeilen, zwei, drei Versen zu bringen, ist schon sehr bemerkenswert. Also sie war ja offensichtlich eine Doppelbegabung, ja, mindestens eine literarisch und musikalisch. Sie ist dann im Jahr, als dieser Gedichtband erschien, 1920, nach Würzburg gegangen, um dort Musik zu studieren. Aber das war nach zwei Jahren zu Ende, weil dann vermutlich ein so großes Glück, wie es dann eine Katastrophe war, passiert ist. Also sie hat sich offenbar sehr verliebt und zumindest für einige Wochen oder Monate auch glücklich und hat dann ein Kind gekriegt, das nicht geplant war. Und offenbar hat sie dieser Mann sitzen lassen. Jedenfalls gab es keine Heirat und wohl auch keine weiteren Verbindungen mehr zu ihm. Das war auf der einen Seite eine große Katastrophe. Ich habe mich nie damit beschäftigt, was hieß es 1922, ein uneheliches Kind zu kriegen in Deutschland.
Du bist ausgestoßen aus der Gesellschaft. Meiner Urgroßmutter ist genau das passiert. Ich kenne die Geschichten von meiner Oma, die als uneheliches Kind aufgewachsen ist mit einem Makel, der geht das Leben lang nicht mehr weg.
Was hat deine Urgroßmutter dann machen können? Was hat sie gearbeitet? Wo wurde das aufgefangen? Sie musste ja von irgendwas leben.
Sie hatte zum Glück eine Tante, kind. Die sich um das Kind gekümmert hat. Und diese Tante wurde der Mutterersatz. Und soweit ich das weiß, was meine Großmutter, die auch schon lange tot ist, also 1912 geboren, ein paar Jahre früher, aber das ist genau die Zeit, hat gesagt, sie war am Tisch angebunden in einem dunklen Zimmer, damit sie Ruhe gibt. Weil die Mutter, die als Putzfrau arbeiten musste, damit die überhaupt ein Dach über dem Kopf hatten, ja nicht wusste, was sollte sie machen mit dem Kind. Und bevor es in die Schule ging, wurde es sozusagen stillgestellt.
Sie ist auf jeden Fall mit dem Kind zurückgekehrt nach Neustadt, offenbar in ihr Elternhaus, und hat sich dann Arbeit gesucht und wurde 1923 Sekretärin des Pfälzischen Volksbildungsverbandes. Den haben später auch die Nazis gekapert. Übrigens war Kurt Kölsch, ja, dieser berüchtigte Gau-Kulturwart der Westmark, also der Pfalz und des Saarlandes und später auch des nahen Lothringens, auch Vorsitzender dieses Volksbildungsvereins, der im Grunde genommen ja auch ein Vorläufer der Volkshochschulen war. Aber bevor den die Nazis gekapert hatten, waren da viele politische Strömungen drin vertreten, auch Sozialdemokraten, Sozialisten, Katholiken, der war offen für alle. Aber dieses Thema unglückliche Liebe, Mutterschaft, Mutter sein und Kind haben, zieht sich in der Folge durch sehr, sehr viele Gedichte von Lina Stab.
Und das fand ich sehr, oder finde ich immer noch sehr erstaunlich, wie sie noch über das ungeborene Kind spricht, mit so einer ganz großen Zärtlichkeit. Die macht auch irgendwie dem Vater des Kindes, ich höre da keine Vorwürfe.
Der taucht nie auf.
Der taucht auch nie auf.
Vor allen Dingen nicht negativ. Ja. Es kommen schon ein paar Mal so sehnsüchtig, durchaus positive Anklänge, ja, dass sie den ersehnt hat. Er wird nie beschuldigt, er wird nie angeklagt.
Ja. Und es ist eine große Liebe zu dem Kind da von Anfang an. Also schon als sie es spürt im Bauch, da spricht sie auch mit ihm, dass man zweimal lesen muss, ist es denn schon da? Ach nee, es ist noch gar nicht da. Es ist unter ihrem Herzen und so. Also das finde ich sehr ungewöhnlich für diese Zeit, wo man ja weiß, da hätte man in der Situation möglicherweise auch Verständnis dafür aufgebracht, wenn sie irgendeine Engelmacherin aufgesucht hätte oder so. Das gab's ja nur, die Geschichten kennt man ja auch. Da ist ja nie von die Rede. Da war eine ganz große Liebe von Anfang an zu diesem Kind da, ja.
Ich würde gerne mal eines ihrer Wiegenlieder lesen. Also, Wiegenlied im Regen. Sonne spinnt, Regen rinnt auf mich und junge Zweige. Und wir beide lächeln heimlich. Wachse, werde groß, mein Kind. Wachse, Kind, in meinem Schoß, während ich dein Leben spüre, wachsend mit den Frühlingsblüten, wächst in mir mein einsam Los. Ja, da geht es wie öfter in ihren Gedichten, das Positive, die freudige Erwartung und die positive Liebe zu diesem Kind verbindet sich da aber immer auch mit einem Schatten, mit dem Schatten des Wissens, dass sie eben als Liebende eine Verlassene ist. Vielleicht lese ich gleich noch ein Wiegenlied, die sind so schön kurz, die das sehr gut beschreibt, Kerstin, was du eben gesagt hast. Wiegenlied für mich. Wenn ich schlafen gehe, Kindlein, komm zu mir. Dass dein Atem wehe, goldne Brücke zwischen mir und dir. Gehen auf der Brücke, Engel, still und klar, dass ein Traum verrücke, alles, was heut schwarz und dunkel war. Das ist ganz nah am Kitsch, aber eben genial, nicht Kitsch.
Ja. Ich finde, es erinnert so ein bisschen an Mascha Kaleko, ja. Viel später, die ja auch an ihren Sohn auch diese Gedichte geschrieben hat mit der dunklen Ahnung. Er ist ja auch tatsächlich früh gestorben, woran sie ja zerbrochen ist. Aber das hat auch so diesen Ton, dieses auch immer beschützen wollen. Sie kann sich ja selbst, also Lina Stab, sich selbst kaum beschützen und ist da ganz gebeutelt in der Welt. Aber dann diese Verantwortung für das Kind, das hört man durch, obwohl es gar nicht, das muss sie gar nicht so aussprechen, das schwingt da immer mit, finde ich auch sehr faszinierend. Ja.
Also für mich sind das manchmal auch so Spiegelungen, also dass sie sich auch wieder erkennt in dieser, ne, Schutzlosigkeit dieses Kindes, dass jetzt auch in diese Welt hineinkommt, der sie auch ausgesetzt ist. Das ist ja eigentlich auch immer dieses ständige Dazwischensein, ja, zwischen Traum, ja, und Wachen, ja, zwischen, ja, dieser harten Zeit, in der sie lebt und dieser Innerlichkeit, diesem Beschützenswerten, diesem auch, ja, für mich ist es auch diese Künstlerin, die jetzt auch ihren Ausdruck sucht, die da auch damit kämpft, ja, was immer gefährdet ist.
Das Kind könnte genauso gut sie selbst sein oder ist in diesen Gedichten genauso gut sie selbst. Wir kommen am Ende vermutlich darauf, auf den Punkt, warum sie aufgehört hat zu schreiben, etwa als sie 40 plus war. Und einer der Gründe, der mich mit am meisten überzeugt hat, war, und sie hatte selbst einfach mal so gesagt, mir fehlte die helfende Hand. Und sie hat damit einen kompetenten Lektor gemeint oder einen Menschen aus dem Literaturbetrieb, einen größeren Dichter, der ihr sagt, pass auf, versuch doch mal das und versuch doch mal das und geh davon weg. Also einfach einen Kunst-, einen Literaturlehrer auch. Das sagt sie explizit, dass sie das vermisst hat, dass ihr das gefehlt hat. Und dass das einer, es gab sicher eine ganze Handvoll von Gründen, weshalb sie aufgehört hatte zu schreiben, dass es einer dieser Gründe war. Dieses Kind, Lieselotte hieß es, wurde später dann die Ehefrau von Rudolf Scharpf. Und Rudolf Scharpf ist ein bildender Künstler gewesen, 1913 geboren, glaube ich. Rudolf Scharpf, Sie kennen den Namen vermutlich als Galerie, das ist diese Rudolf-Scharpf-Galerie im Hemshof in Ludwigshafen, das war sein Elternhaus, was heute so die Galerie für junge Kunst des Hackmuseums ist, dem die gehört.
Ich habe hier ein Gedicht, das heißt, sie malt den Geliebten. Gehe, Geliebter, wende dich ab zu den Winden, verweh. Ich stürze in deine Hände, wenn ich sie vor mir sehe. Berge die Augen, sie brechen mir den härtesten Stift. Wie könnte er von dir sprechen, wenn ihn dein Lächeln trifft? Meine Hände, zärtliche Waffen, macht dein Leuchten mir blind. Ich muss dich im Dunkeln schaffen, wie eine Mutter ihr Kind. Ich finde es ein rätselhaftes Gedicht. Ja, man weiß nicht so recht, wie ist die Beziehung zu dem Geliebten, aber offenbar nicht einfach. Und immer ist die Kunstschaffende, die Künstlerin präsent.
Der Vater, Bildhauer, mhm, ja? Der Schwiegersohn, ein wirklich hervorragender bildender Künstler, dessen Holzschnittkunst von Rudolf Scharpf, um noch einen Satz daran zu verschwenden, auf der gleichen Höhe ist wie etwa Hab Grieshaber und andere in dieser Zeit.
Sie hat ein wunderschönes Gedicht über einen Holzschnitt von Rudolf Scharpf gemacht, ne?
Welches?
Mondfluch zu einem Holzschnitt von Rudolf Scharpf. Der Mond schlägt die beinerne Kralle in mein Gesicht, grausam, und ich verfalle in dem saugenden Licht. Ich weiß, was vor dem Fenster Furchtbares droht, da hocken Eulengespenster und rufen tot. In den kalten, klirrenden Seilen häng ich erstarrt, von den spitzen Lichterpfeilen die Augen genarrt. Sie rinnen aus, sie erblinden, Mond verflucht, morgen wird man mich finden. Ausgehöhlte Frucht. Und es ist ein Holzschnitt, also ja, was ja auch mit sehr viel Kraft und Gewalt auch angefertigt wird und ja immer so eine grobe Ästhetik hat. Also wunderbar in diesem Gedicht wiedergegeben.
Sie macht da übrigens dasselbe in der Literatur, in der Lyrik, was Rudolf Scharpf in seinem Holzschnitt macht.
Genau.
Ja. Da diese Holzschnitte von ihm, sehr viele, kippen zwischen Gesichtern und Landschaft. Manchmal guckst du drauf und denkst, aha, das ist eine Landschaft. Dann erst beim zweiten und dritten Blick siehst du, ach nee, das ist ein Gesicht.
Und sie macht es sogar formal. Also diese Sätze, die wirklich wie mit dem Messer ins Holz gerammt, hier aufs Papier gerammt werden, anders kann man es ja nicht nennen. Auch diese vielen Gedankenstriche und die abgebrochenen Sätze, also ich finde, das hat ganz viel von der künstlerischen Methode des Holzschnitts, das hat sie hier tatsächlich formal literarisch angewandt.
Es ist ja so, dass im letzten Buch, das erschienen ist, noch zu ihren Lebzeiten sozusagen als Begleitbuch zum Pfalzpreis für Literatur von 1981, dessen Gedichte sie selbst zusammengestellt hat. Dieser Band ja versehen ist mit einer ganzen Reihe, 10 oder 20 Holzschnitten von Rudolf Scharf. Also die haben da auch zusammengearbeitet, Tochter und Schwiegersohn. Und ihre zweite Veröffentlichung übrigens war ja auch eine Veröffentlichung, da ging es um die Pfalz und um Legenden aus der Pfalz mit Holzschnitten. Also das ist etwas, was ihr auch unmittelbar vertraut war. Naturgedichte, Kerstin, da hatten wir im Vorfeld schon drüber geredet und da wolltest du dein besonderes Augenmerk drauf legen. Natur ist sicher noch stärker als das Liebesthema das große dominierende Thema in den Gedichten von Lina Stab. Auch da, wo es um etwas ganz anderes geht, zieht sie immer Dinge aus der Natur als Vergleich, als Verb, als Adverb herbei, um etwas zu zeigen, zu illustrieren, um Gefühle zu vermitteln. Ist sie, ja, das ist sie. Sie ist eine hervorragende Naturlyrikerin.
Ist sie absolut. Und was da auch auffällt, sie war ja in Würzburg 1920, die Stadt, in der Max Dautendey, der Expressionist, der eigentlich Maler werden wollte und vom Vater gezwungen wurde, die Apotheke zu übernehmen, was nicht richtig funktioniert hat. Dann ist er eben Dichter geworden, also so nebenbei ein bisschen, und hat in seinen Gedichten Bilder gemalt mit sehr starken Farben. Und sie ist in dieser Stadt, in die auch Max Dautendey inspiriert hat. Das finde ich, das sehe ich hier auch, dieses Ausloten der Farben und sofort in Beziehung setzen zu verschiedenen Stimmungen, aber eben auf eine sehr subtile Weise und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit irgendeinem Dampfhammer oder so, sondern das fließt alles sehr natürlich.
Hast du ein Lieblingsbeispiel, ein Lieblingstext für Naturgedichte?
Ich habe mehrere, aber man kann auch einfach mal, das ist nämlich, glaube ich, das erschließt sich ganz leicht. Sie hat ein Herbstgedicht, das sehr schön, das besteht aus 3 Strophen, A4 Zeilen, die in einem umarmenden Reim, also wo ich finde, wo die Kälte des Herbstes schon allein durch das Metrum, durch die Reimform sehr schön gefasst wird. Und ich lese es einfach mal vor, weil die Bilder dann, glaube ich, für sich sprechen und die Art und Weise, wie sie damit umgeht. Drunten am Fluss, wo die Platanen stehen, da kehren sie die Blätter schon zusammen, zu kleinen Hügeln, die von Farben flammen und rascher fliehen gelichtete Alleen. Ein Vogelruf klagt müd und ohne Reim. Aus Gärten, die schon gilben und verblassen, tragen die Frauen nun in großen, nassen, verwehten Sträußen still den Sommer heim. Über den Hügeln schwelt ein dünner Rauch. Wie spät erwacht der Kuppeln goldenes Funkeln, wie früh die alten engen Gassen dunkeln. Vom Fluss her weht ein erster kalter Hauch. Mehr muss man zum Herbst nicht sagen. Also es fröstelt einen fast, wenn man das hört. Und auf der anderen Seite kann sie dann aber auch ein Naturgedicht, finde ich, weiterführen. Das greift jetzt vielleicht ein bisschen vor. Wir können bei der Natur gerne noch länger verweilen. Aber ich würde trotzdem im Vergleich zu diesem sehr plakativen Herbstgedicht mal das Gedicht Angst vorlesen. Das, finde ich, im weitesten Sinne ein Naturgedicht ist, weil es eigentlich um den Mond geht und um die Dunkelheit am Abend und dir das eine ganz andere Form und eine ganz andere Kraft hat. Die Stube ist vom Mond erstarrt. Ich liege wie im Totenschrein. Mich hat ein Schrei im Schlaf genarrt. Wo magst du sein? Ein Wagen braust. Das Fenster klirrt, es tropft der Stunden glühend Erz, ein schwarzer Vogel krächzt und schwirrt, umkrallt mein Herz.
Es ist vereist. Es ist verstummt. In meinem Mund gefror das Wort. Ein Traum kommt dunkel und vermummt. Geh fort. Geh fort. Also ein sehr expressionistisches Gedicht, auch mit dieser Dunkelheit, mit dieser Angst. Also man denkt auch an Bilder, an expressionistische Bilder von Schreienden, von Fliehenden, von ich sehe Kriegsszenen vor mir, die an das mich das erinnert. Und trotzdem, finde ich, braucht sie natürlich die Naturszenerie, weil sie es sonst nicht beschreiben kann. Wir haben den Mond, wir haben den schwarzen Vogel, das Erz der Stunden, der Wagen, der braust, das Fenster, der klirrt, also das klirrt, alles Motive, die ich aus der Natur kenne, von Wind, von Wetter, von Farben, aber genial hier, völlig befreit von ihrem Inhalt der Natur und umgemünzt auf die Angst, auf die eigene.
Sie kann Expressionismus. Absolut. Und es ist schade, dass sie das nicht öfter gemacht hat und dass sie sozusagen konzentriert versucht hat, diese Richtung weiter zu treiben, vielleicht auch, weil sie von den falschen Leuten falsch gelobt worden ist, die ihr dann immer so den sanften Mutterton nachgesagt haben und sie dann in der allzu braven Pfalz verführt haben, bei etwas zu bleiben, was nur ein Teil von ihr war und diesen anderen härteren expressionistischen Teil unterdrückt hat. Ich denke aber eben auch, das ist Schuld der politischen Umstände gewesen. Denn spätestens ab 1930 rum, ab 1933 sowieso, war das verpönte und entartete Kunst. Da hat sie oder hätte sie ohnehin keine Chance mehr gehabt, so etwas wo auch immer zu veröffentlichen und hat dann vielleicht in einer Art unbewusster Selbstzensur auch gar nicht versucht, in so einer Richtung weiterzuschreiben und sich selbst literarisch weiterzutreiben, was sehr schade ist. Und dieses Unglück hat ja dann ja viel länger gedauert als bis zum Ende des Krieges. Das ging ja in der zweiten Hälfte der 40er Jahre und noch die ganzen 50er Jahre im Grunde genommen in Deutschland weiter. Wie lange haben wir gebraucht, bis wir den Expressionismus wiederentdeckt haben? In den späten 60ern, in den 60er Jahren, in der zweiten Hälfte der 60er kamen die ersten scheuen Versuche eigentlich.
Und ich finde, es gibt ein Beispiel und damit beginnt nämlich dieser Band, den sie 1981 dann rausgegeben hat. Hingetuscht und verschwimmend, zitternd und lose, jäh auf der Flucht, erschreckte, gebannte Gestalt, hält die gelbe Fläche, die sanften bräunlichen Moose und die schwarzen gehauchten Rispen, zartester Wald. Wie zwischen Schichten von halb vergilbten Papieren lagen sie unter dem leichten, hellen Gestein, und es liebte die zierlichen. Neben den Gläsern geflügelten Tieren schrieb es sie langsam und hingegeben in sich hinein. Zartes, gestorbenes Leben, schwebend und unverloren, aufbewahrt wie von dünnem silbernem Stift. Quellend und voller Geheimnis wird wieder die Ferne geboren aus deiner leisen, atmenden Bilderschrift. Also das könnte genauso gut Jahrmillionen alt sein. Man kennt das, diese Schieferplatten mit diesem verästelten. Aber es sind auch Formen, wie man sie im Pfälzerwald finden kann, wenn man abgestorbenes Efeu an einem Felsen findet oder so.
Es ist faszinierend, wie genau sie hinguckt. Ja. Da ist sozusagen ein Blick, der auf das millimetergroße Stückchen Moos geht, ja, und das umsetzt im Gedicht. Ja, Lina Stab war eine große Waldläuferin. Lina Stab ist in den Wald gerannt. Wenn man, um Hugo Ball zu zitieren, das Unglück hat, in der Pfalz geboren zu sein, was ja vielleicht auch ein Unglück von der Lina Stab war, muss man immerzu in den Wald rennen. Und sie ist viel und gern spazieren gegangen in der Natur, im Wald. Das wissen wir von späteren Zeitzeugen, mit denen sie spazieren gegangen ist. Und das war offenbar einfach das andere zu dem Stress im Beruf, zu der Routine, zu dem Alltag, zu dem Generve, das man eben im Beruf und im Leben mit einer unehelichen Tochter dann schon mal sowieso auch hat. Und übrigens, Hugo Ball kommt da jetzt nicht zufällig ins Spiel, eine der oder vielleicht die wichtigste Briefpartnerin von Lina Staab war Emil Hennings, also die Frau von Hugo Ball, die sie sehr bewundert hat und mit der sie einen langen, großen Briefwechsel hat. Die Blumenmärchen ist eine wichtige Werkgruppe von Lina Staab. Hat jemand von euch eins gelesen? Vor allen Dingen ist es ja so, dass die ersten schon in ihrer ersten Veröffentlichung drin sind, von 1920, zwei Stück. Aber 1949 als Band unter diesem Titel auch erscheinen und 1958 sogar auf Japanisch in Tokio und Kyoto. Also Lina Staab ist keineswegs sozusagen die Pfalz-Provinzmutter, als die sie viele sehen und einige auch gemacht haben, sondern hat durchaus auch internationale Ausstrahlung und Ausstrahlung in der deutschen Lyrik, viel mehr, als man in der Pfalz damals wusste und vielleicht auch wollte.
Sie haben so diese verschwommene Ästhetik der Hummelfiguren irgendwie.
Und es das geht wollte ich bösartig fragen. Macht sie da Hummel? Macht sie da Bambi?
Und also zum Teil schon. Okay. Und das finde ich, das befremdet mich auch heute, leider. Denn sie sind eigentlich großartig erzählt. Es ist Drama drin, also da geht's dann, was weiß ich, um das Englein im Himmel, das nicht folgsam ist und das wird dann auch nur Englein Fürwitz genannt und wird bestraft und dann muss es mal einen Tag selber der liebe Gott sein und dann soll es mal gucken, wie es damit zurechtkommt und so. Und es ist also immer eine Moral auch drin, aber manchmal ist sie mir dann auch zu platt, aber es gibt zwischendrin auch ganz wunderschön erzählte und sehr spannend erzählte, wunderbar wörtliche Rede, wie da diese kleinen Wesen miteinander streiten und lustig sind. Und das Schönste, finde ich, ist das Schilfmärchen Glitz und Glotz. Das geht über ein paar Seiten. Ich lese aber gerne mal den Anfang vor, dass man einfach nur ihre Sprache da hört. Glitz, die Nixe, saß auf dem großen Stein, der in der Mitte des kleinen Weihers aus dem Wasser ragte und weinte herzbrechend. Sie hatte die Hände vors Gesicht geschlagen und zwischen den kleinen Fingern hervor tropften die Tränen, rannen eilig an ihrem glatten, silberschuppigen Kleidchen hinab, blieben einen Augenblick an der Spitze des zierlichen Fischschwanzes, den sie auf den Stein hinaufgezogen hatte, wie eine Perle hängen und fielen dann ins Wasser. Um den Weiher standen die Zwerge und sahen traurig zu, wie Träne um Träne in den Weiher rollte. Immer tiefer ließen sie ihr die großen braunen Köpfe sinken, dass ihre Zipfelmützen fast ins Wasser hingen. »Oh ja«, schluchzte Glitz, »ich habe es wohl gemerkt. Gestern musste ich noch 5-mal mit dem Schwanze schlagen, bis ich von der Mitte ans Ufer kam, heute nur noch 4-mal. Gestern Nacht konnte ich mir noch die Wasserlinsendecke über den Kopf ziehen, heute Nacht guckte schon mein Haar heraus. Und jetzt ist es ganz trocken und struppig, mein schönes grünes Haar.« Also ich finde, dieses Märchen hat ganz viel, was man in einem Märchen sonst nicht erwartet, wo der schöne Prinz auf dem weißen Pferd kommen muss und das Glitzchen da erlöst oder sowas. Und sie spielt damit und hat aber trotzdem diesen süßlichen Märchenton. Wenn es den nicht hätte, finde ich, wären das heute immer noch super Geschichten, aber der ist leider aus der Zeit.
Ich würde diese berechtigte Kritik gleichzeitig aber etwas relativieren wollen, denn man darf bei den Blumenmärchen da, also bei den späteren, nicht vergessen, dass es Gebrauchstexte sind. Die hat sie nämlich ihrer Enkelin, die hat sie ihrer geliebten Tochter, über die wir jetzt gerade ein paar Gedichte gehört hatten, vorgelesen. Genau. Also der Tochter, für die hat sie die Blumenmärchen geschrieben und sicher auch ausprobiert. Und von daher, ja, sind die kindlich, aber nicht kindisch. Also
genau. Mhm. Er hat so einen verzauberten Blick auf die Welt und sie sieht überall, das erinnert mich so an die Romantiker, also die Welt muss romantisiert werden, sie sieht diesen Blick auch und das macht sie später auch in der Reflexion bei diesem Traum und Tröstung, also diesem Erinnerungsbuch, wo sie wo sie ihre Kindheit nacherzählt und da wird dieser Blick auch ganz deutlich, wenn ich da einfach ganz kurz aus dem Onyx, das ist diese erste Erzählung, damit beginnt sie ihre Erinnerung, da würde ich ganz kurz was vorlesen. Von Kind an muss ich der Magie des Wortes verfallen gewesen sein. Erinnere ich mich doch einer fast krankhaften Liebe und Abneigung, die mich beim Klang bestimmter Worte beglückte und quälte. Schon aus jener Zeit, da man nur die alltäglichsten Worte erst versteht und nur wenige schöne und seltsame zu eigen hat. Damals bildete ich mir unverständliche Silbenklänge, die ich singend und rhythmisch vor mich hinsprach. Später waren es Blumennamen, die mich sonderbar gefangen nahmen, und ich erinnere mich, dass ich viele Blüten nur um ihres Namens willen liebte. Da war die Clivia. Das war eine schöne und sehr stolze Prinzessin. Rhododendron. Das war ein König, der zaubern konnte. Da sehen wir auch den Klang wieder, die Laute, die ihr so wichtig sind dann auch. Und auch dieser andere Blick auf die Welt, wo alles zauberhaft, märchenhaft ist. Und es ist auch so ein Sehnen immer wieder nach der Kindheit, weil in diesem Traum und Tröstung steckt das auch im Titel schon drin. Ja, dass dieses immer sich Sehnen nach der Kindheit, also das bleibt, glaube ich, ein Leben lang bei ihr.
Da ist eine ganz große Freude am Spiel mit den Worten, das man vielleicht auch braucht schon als Kind, um hinterher mal gut schreiben zu können, wenn das Talent denn da ist. Aber man muss es ja ausprobieren, experimentieren. Und ich finde, das kommt in den Märchen total raus, dass sie auch, glaube ich, viel Humor gehabt hat.
Es gibt einen Schatten auf dem Werk von Lina Staab, Stichwort Lina Staab und ihre Zeit, also auch der Nationalsozialismus. Lina Staab hat auch eine Handvoll Gedichte und Texte in der Rheinfront, das war die Zeitung der Nationalsozialisten hier in der Pfalz und in der Westmark, das war die Kulturzeitschrift im weitesten Sinne zwischen Metz und Heidelberg veröffentlicht. Sie hat mir das selbst so gesagt, 1980 und 81, bitter dafür geschämt und hat es bitter bereut, aber sie hat es gemacht.
Da habe ich jetzt auch nichts gefunden zu, aber ich denke, dass einige ihrer Gedichte natürlich als so unpolitisch oder unverfänglich galten, dass man sie problemlos da abgedruckt hatte. Aber was mir auffällt ist, sie lässt sich eben nicht eindeutig vereinnahmen. Also da ist sie zu sperrig, auch wenn man diese Zuschreibung und Mutterton, was dann auch noch in den 50er Jahren kommt, diese Rolle der Mutter, so klassisch ist die da auch nicht nach dieser NS-Ideologie in diesem Werk verkörpert. Also ich denke, es ist eher dieses Belanglose, die Naturlyrik, dass man sagt, das ist so das Unverfängliche, die schöne Heimat, dass man es versucht hat in dieser Heimatdichtung. Und das ist das Problem, dass ihr das vielleicht auch noch anhaftet, dieses provinzielle Heimatdichterin, weil es ja doch mehr ist als das. Also
sie wurde offensichtlich, sie hat sich selbst darüber beklagt, es gibt auch Zeugnisse davon aus dritter Hand, von Kurt Kölsch gemobbt. Kurt Kölsch, der ja damals ehemaliger Lehrer aus Kaiserslautern, Gau-Kulturwart war der Westmark, immerhin eine hohe Funktion und neben etlichen anderen hohen Nazi-Funktionen war er auch eben Leiter dieses Volksbildungsverbandes, bei dem sie ja 17 Jahre lang Sekretärin war. Also offensichtlich muss er sie da gemobbt haben und im Vergleich zu anderen so nahestehenden Autoren hat sie ja ganz wenig dann publiziert, denn es gibt andere, die viel mehr, auch ohne dass sie Nazis waren, Texte publiziert haben in Nationalsozialistischen Schriftum. Für mich ist das okay, sie hat es wirklich bitter bereut und das auch gesagt und damit ist es eben auch gut, umso mehr als es keine sozusagen hetzerischen Nazi-Texte waren.
Im Gegenteil, ich finde, man ist, kann schon auch sehen, dass es eine gewisse, also eine Kritik, vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest ein Entsetzen vor dem Geschehen des Krieges durchaus gab. Und in diesem ersten Band Erdachtes und Vollbrachtes von 1920 schon, da sind ja Gedichte drin, die heißen den heimkehrenden Gefangenen, den heimkehrenden Kämpfern. Da ist auch das Gedicht drin aus der Sicht des Soldaten, der im Schützengraben liegt, wo es darum geht, das heißt Rätseltod, fängt damit an, in Flandern war es, wie lange, wir lagen lange schon den Briten gegenüber und so weiter. Aber zum Beispiel dieses, den heimkehrenden Kämpfern, das endet, die letzten vier Zeilen heißen, also die Kämpfer kehren heim und ich möchte die Gedanken sammeln zu einem Lied für euch. Wie eine schwere Bürde liegt es auf mir. Ich kann nicht singen, kann nur stammeln, weil sonst ein wilder Aufschrei daraus würde. Das ist alles andere als kriegsverherrlichend. Und solche Töne sind durchaus auch da.
Dann passiert etwas Seltsames, was niemand richtig verstanden hat. Es gibt diverse Theorien darüber, niemand weiß nichts Genaues. Vielleicht auch Lina Stab selbst nicht, denn es gibt sowas, was in der Literatur als Verstummen bezeichnet wird. Also 1949 erscheinen die letzten Bücher, Traum und Tröstung und die Blumenmärchen. Und dann nichts mehr und vermutlich sind das Texte, die sie schon vorher geschrieben hat, also so noch im Zweiten Weltkrieg, noch in dieser Kriegszeit, hört sie mit Schreiben nach und nach auf und es wird immer weniger, bis eigentlich gar nichts mehr kommt. Warum? Ich glaube, dass sie einfach sowas wie ausgeschrieben auch war, dass sie erschöpft war, von den Anforderungen des Alltags. Einfach Hauptberuf und einkaufen und weiß der Teufel, was halt so alles noch anfällt. Und dann war sie leer sozusagen, zu müde, zu abgeschafft, um noch schreiben zu können und schreiben zu wollen. So hat sie es in einigen Selbstäußerungen und Selbstzeugnissen auch selbst gesagt. Ist ja zu viel.
Und vielleicht auch zu müde, zu kraftlos, um dem eigenen Anspruch noch zu genügen. Denn ich glaube, sie war sich sehr wohl bewusst, was sie kann. Und erstaunlicherweise fängt dieses Erdachtes und Vollbrachtes von 1920, noch bevor es losgeht sozusagen, hat sie dem Ganzen ein Gedicht vorangestellt, das heißt Zu meinen Liedern. Und ich finde, das ist eine Art Erklärung für ihr Verhalten. Das ist auch, da haben wir dieses Suchen wieder drin, um das es vorhin ging, das immer in ihr da ist. Und vor allem ihr permanentes Ringen und dieses anspruchsvolle Gedichte schreiben zu wollen. Und das heißt Zu meinen Liedern: Nun haben sich meine Lieder an den Händen gefasst und schreiten vorbei und schleppen eine schwere, wirre Last mit ihren bunten Versen herbei. Ich stehe daneben und möchte ihnen zärtlich Flügel geben und doch, ich möchte sie manchmal halten. Ich sehe in all das Gestalten mit einer unendlichen Demut hinein, denn keiner weiß, wie zwingend und wild die Idee in einem Schaffenden quillt und wie dagegen all sein Mühen ein Stammeln und alles Geschaffene ein blasses Bild. Eins aber erfüllt mich mit einem inneren Licht. Ich schuf kein Gedicht, ohne ein inbrünstiger Sucher zu sein. Wenn nun manchmal ein Ton durch die Lieder klingt, der einem anderen an die Seele rührt, wenn ein Unnennbares daraus entweht, so war es ein ringend oder siegend Gebet, und ihr habt einen Hauch meiner Seele gespürt. Das hat sie 1920 schon geschrieben.
Am Anfang.
Aber ich denke, was für ein großer Anspruch an das eigene. Und auch das Wort Demut kommt drin vor. Also sie erfährt es auch als Geschenk, dass sie so schreiben darf. Aber dem ein Leben lang gerecht zu werden, ohne daraus einfach nur ein Handwerk zu machen. Also möglicherweise ist das mit ein Grund.
Ja. Sie hat später mal gesagt, dass sie sich so fühlt, Entschuldigung, Stefanie, gleich, dass sie sich so fühlt, als sie aufgehört hat zu schreiben, wie ein Eichhörnchen in der Hamstertrommel, dass sie immer nur noch dieselben Dinge schreibt, dieselben Bilder, dieselben Schemata benutzt. Also sie war im Grunde genommen damit auch ausgeschrieben, mit dem, was sie geschrieben hatte, und hatte aber in dieser damals wirklich engen und blöden Fall, sie hat ja 1941, um das noch nachzutragen, eine Schnellausbildung sozusagen in Speyer gemacht zur Bibliothekarin und ging dann an die Bibliothek der damaligen Landesgewerbeanstalt, was heute die Pfalzgalerie ist, und war bis 1963, glaube ich, oder 61 um diesen Dreh rum, ich müsste es nachgucken, ist auch nicht so wichtig, also bis zur Pension, fast 20 Jahre lang, war sie Bibliothekarin der Landesgewerbeanstalt. Das heißt, sie hat natürlich in dieser Nachkriegszeit auch in diesem provinziellen Kaiserslautern festgehockt, in dem es damals keine Außenzufuhr gab und keine Möglichkeit gab, 50er Jahre, bitte, ihre Lyrik weiterzuentwickeln. Wir finden aber immer wieder auch mal in ihrem lyrischen Schaffen ein Gedicht, das wir vielleicht zum Abschluss lesen könnten, das hinausweist über das, was sie sozusagen standardmäßig kann und in eine Richtung weist, in die sie auch hätte gehen können.
Die Frage nach dem Verstummen, denke ich auch, das ist diese gewaltige Zäsur nach Ende des Zweiten Weltkriegs und dieses Bewusstsein, dass man eigentlich so nicht weitermachen kann. Aber es fehlt da auch wirklich der Austausch. Man ist da abgeschnitten in der Pfalz. Das fragt mich auch erstmal, was ist die Bedingung auch für weibliches Schreiben in der Pfalz überhaupt? Das ist noch ein Riesenfass, was ich gar nicht erst jetzt
aufmachen will. Es ist viel schlimmer. Es ist viel schlimmer. Entschuldige, wenn ich so heftig werden muss. Es ist viel schlimmer. Denn in der Pfalz haben bis weit in die 70er Jahre hinein alte Nazis, extrem konservative Leute, den Ton angegeben in der Literatur der Pfalz im Literarischen Verein. Die alten Säcke, pardon, waren noch da und haben noch den Ton angegeben. Und erst zu Beginn der 70er Jahre hat eine Bewegung angefangen in der Literatur der Pfalz, sich davon zu befreien. Und die hat auch noch mal ihre Zeit gedauert.
Ja, man kennt ja genug wirklich auch männliche Autoren, die mit aller Kraft weibliche Konkurrenz versucht haben, Platz zu machen, aus Angst, dass die auch gut sind. Ach Gott, eine Frau kann auch schreiben. Also das geht ja auch wirklich bis weit in unsere Zeit im Grunde hinein. Und wenn dann Lina Stab sagt, ihr habt einen Hauch meiner Seele gespürt und sagt, ich mache hier doch den Mantel ganz weit auf. Ja, wie du gesagt hast, man ist verletzbar dadurch, weil es immer auch was, man gibt was von sich selber preis.
Ich will niemand abwürgen, wenn ihr etwas Wichtiges oder auch Unwichtiges noch zu sagen habt, sagt es. Ansonsten hätte ich vorgeschlagen, Kerstin, dass du, das ist ein Text, der uns allen, glaube ich, sehr gut gefällt, das kleine Lied vom jungen Gras liest. Das ist eines der ganz wenigen Gedichte, die ohne Reim auskommen und vielleicht eben in eine Zukunft weisen, die die Literatur, die Lyrik von Lina Stab hätte einschlagen können, wenn sie denn nicht aufgehört hätte zu schreiben.
Kleines Lied vom jungen Gras. Auf den Wiesen im März die runden Hügel aus trockenen Halmen. Wunderbar, die wirren Fahlen zu fühlen unter der Hand, die noch winterlich ungelenk stockt in den summenden Saiten, verstimmt von den harten Griffen der Stürme. Wunderbar, in den schwirrenden Glatten zu wühlen, zart von schwellendem, feuchtem Tiefer gelockt, sucht der gelehrige Finger, schürft aus dem Grauen das hellste, holdeste Grün, das ihm der erste schüchterne Vers gelänge, grau und das Grün, eintöniger Silbenmaß, nichts als dies wenige. Wunderbar ist die karge, kurze Strophe, süßer als endlose, rauschende Sommergesänge, harft sich das kleine Lied vom jungen Gras.
Soweit unser Literaturpodcast für heute. Gäste oder Mitarbeiterinnen waren Stefanie Schmoll, Kerstin Bachtler und Theo Schneider.